meine Damen und Herren, für unseren heutigen Gast hätte ich gerne 2 Stunden Programmzeit, die ich leider nicht habe. Sie ist Widder, sie ist Kroatin, sie ist Italienerin, sie ist Berlinerin, sie ist Jüdin, sie ist Autorin, sie ist Schauspielerin, sie ist Regisseurin und ich muss aufpassen, sie ist auch Karatekämpferin. Meine Damen und Herren, ich begrüße Adriana Altaras. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir haben uns auf das Hamburger Du oder das Hamburger Sie verständigt, nämlich auf den Vornamen und Sie.
Ja,
sehr. Ich hoffe, wir halten das durch und machen das mit Eleganz und Würde.
Auf jeden Fall.
Wenn man so viele Heimaten hat, braucht man, glaube ich, keine mehr.
Ich habe genug Heimaten, ja, aber ich finde sowieso Heimat. Bisschen überbewerteter Begriff, ja. Oder?
Sie haben gesagt, die Heimat ist die Kunst. Ihre Heimat ist die Kunst.
Ja. Ja, da werde ich ganz ernst und ganz glücklich. Ja, das ist auf jeden Fall.
Das ist ein schöner Begriff der Heimat.
Ja, weil die ist überall. Die ist sozusagen heimatlos. Die kann man mitnehmen. Ja. Die hat man in der Tasche, die hat man bei sich. Also die Kreativität ist ja in einem.
Ich bin natürlich versucht zu sagen, wenn man so viele Angebote hat an Heimat, es fing in Kroatien an. Aber Sie haben heute nicht mehr das Gefühl, Sie sind eine Kroatin.
Nee, gar nicht.
Das lag wiederum daran, dass Sie aus Kroatien haben fliehen müssen. Sie sind auf dem Rücksitz eines Fiats nebenbei, was ich
bemerke. Es war eng.
Es war eng.
Aber ich war ja auch sehr klein. Also ich bin immer noch nicht sehr groß. Ich würde immer noch auf dem Rücksitzplatz fliegen.
Ihr Vater ist spanischer Jude?
Ja, Sepharde.
Sepharde.
Ja.
Die Mutter, helfen Sie mir.
Ich helfe Ihnen. Deutsche Jüdin, ja. Ashkenazim.
Ja.
Ja.
Und aber gleichwohl in Kroatien geboren.
Kann passieren, ja. Also in Nordkroatien war ja noch das K&K-Reich. Zagreb gehörte zur praktisch österreichischen Liga da, also zum K&K-Reich. Mhm. Deshalb ist meine Mutter eine deutsche Jüdin.
Ja.
Und mein Vater ist in Split geboren und da waren die spanischen Juden, weil die von unten von Türkei hochkamen. Das ist ein bisschen, also Mittelalter.
Der Vater ist ein Frauenheld gewesen.
Ja, das ist gelinde gesagt. Was kommt denn danach? Casanova?
Die Mutter war Kettenraucherin.
Finden Sie, das widerspricht sich?
Nein, das widerspricht sich nicht. Ich finde es nur eine sehr liebevolle Beschreibung von liebenden Eltern und geliebten Eltern, dass man sagt, die Mutter Kettenraucherin und Kommunistin und der Vater Frauenheld und Kommunist.
Ja.
Wie darf ich mir die Eltern vorstellen?
Mein Vater war klein, ich bin schon wieder klein, sonst nichts als klein, 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 sagt die Hermia im Sommernachtsraum. Mein Vater war ein kleiner, sehr gut aussehender Mann mit so einem Schnurrbart, Oberarzt im radiologischen Klinikum in Gießen geworden und extremer Frauenheld. Also er machte die ganze Zeit Espresso und es trank jede, die vorbeikam, bei ihm ein Espresso. Soweit die allgemeine Geschichte. Klug, schnell, Opernliebhaber. Und wäre in Kroatien ein sehr berühmter Mann geworden. Er war fast General, wenn es da nicht diese Probleme mit der Partei gegeben hätte und er fliehen musste.
Wie kommt eine Ehefrau, ihre Mutter, mit so einem Mann zurecht?
Meine Mutter hatte sich in diesen Mann mit 14 verliebt und hatte da beschlossen, den will ich und keinen anderen.
Mit 14?
Mit 14. Den hatte sie auf einem Purimball, das ist ein Karnevalsball, in der jüdischen Gemeinde kennengelernt, in Zagreb. Und meine Mutter war als deutsche Jüdin, sehr spezielle deutsche Jüdin, die zog das durch, was sie sich vornahm. Und das hat ihr Leben lang gemacht und hat viele Affären geschluckt oder nicht wahrhaben wollen.
Als Sie klein waren, Sie sind aufgewachsen im Sozialismus, im jugoslawischen Sozialismus.
Ja.
Eine Flucht aus Jugoslawien war nur möglich auf illegalem Wege.
Ja, so halb illegal. Also es gab wohl eine Bescheinigung, dass ich eine Operation, eine Augenoperation machen musste in der Schweiz. Aber trotzdem, die hätten ja auch sagen können, nein, die Kleine geht nicht, wo sind die Eltern und so. Also war schon happig.
Und Sie sind dann nach Italien gekommen.
Genau, ich bin nach Italien gekommen mit 4 zu meiner Tante und meinem norditalienischen Onkel und bin da erstmal geparkt worden und da geblieben ein paar Jahre.
Was sind die ersten Eindrücke eines Kindes, wenn man, ich nehme an, die Fahrt mit dem Fiat war nachts?
Die Fahrt war nachts, das Aufwachen, ich hatte wahnsinnigen Durst und ich wusste nicht, Voda heißt es auf Kroatisch und Aqua heißt es auf Italienisch, das war mein erstes Wort. Ich konnte nicht sprechen und ich habe damals wohl schon gern geredet. Und nicht reden zu können, das war für mich extrem schwierig. Die Eltern nicht da, die Freunde, die Kinder nicht da, anderes Essen, andere Gerüche. Und dann haben sie mir sehr schnell einen Hund geschenkt und dann wurde es besser.
Sie sind, wenn immer man und wo immer man Interviews mit Ihnen sieht oder auch liest, ein heiterer Mensch, ein sehr humorvoller Mensch. Inwieweit ist der Humor der Versuch der Kompensation, das Elend zu verstehen, was ihre Familie durchlitten hat und was Juden zu durchleiden hatten.
Ich glaube, das ist so. Also erstmal ist der Humor bei mir familienbedingt. Das ist wie eine Familienkrankheit. Das war das Erste, was ich gelernt habe. Mein Vater war sehr geistreich und ein extremer Witzeerzähler. Und als er dann starb, habe ich festgestellt, wie witzig meine Mutter auch sein konnte. Hatte sie endlich mal Platz.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Als er starb, hat die Tochter festgestellt, wie witzig die Mutter sein kann.
Ja.
Das heißt, die hat schon gelitten unter so einem Womanizer.
Ja, und so ein Impresario-Typ. Das ist ein bisschen so wie in dem Witz, wenn einer von uns beiden stirbt, fahre ich nach Paris. Ne? So ein bisschen. Endlich konnte sie praktisch nach Paris. Sie war natürlich traurig, klar, aber sie war auch, ich habe gesehen, dass sie halt sehr geistreich war.
War die Mutter denn so eine jüdische Mutter, wenn sie mir jetzt den roten Teppich geben für einen Witz? Was ist der Unterschied zwischen einem Pitbull und einer jüdischen Mutter? Der Pitbull lässt irgendwann los.
Genau.
Ihre Mutter hat aber loslassen müssen, sonst hätten sie ja nicht ins Ausland gehen
können. Meine Mutter war, bevor sie Jüdin war, Kommunistin. Ja. Und im Sozialismus hat man die Kinder fremd erziehen lassen, weil Arbeit war wichtig, Frauen.
Das war Usus.
Modern. Insofern, sie wurde ja erst im Alter jüdisch. Mhm. Also wie alle alten Leute, die werden ja im Alter religiös, das ist ja keine jüdische Frage.
Je näher man an den lieben Gott kommt, altersbedingt,
desto mehr freundet man mit sich, mit ihm an, damit er sagt, ach du Börschchen, auf dich habe ich gerade gewartet.
Genau.
So. Ja, wobei, man weiß es ja nicht, ist es in der Hölle nicht doch interessanter? Keine Ahnung.
Ja. In der Hölle trifft man mehr Freunde von früher wieder.
Wahrscheinlich.
Ihre Mutter hat etwas sehr Beeindruckendes gemacht. Sie hat jüdische Landsynagogen aufgesucht, versucht zu identifizieren, sie zu katalogisieren. Ich wusste nicht, dass das Landjudentum in Hessen ausgebreitet war, in Franken und in Bayern. Erzählen Sie uns was darüber.
Sie war ja Architektin und hat irgendwann ist sie über Land gefahren und hat die erste Synagoge gesehen. Und das hat sie sehr beschäftigt. Und dann hat sie rausgefunden, wo das Bad war, die Mikwe.
Ja.
Und ist dem immer mehr nachgegangen, hat darüber gelesen und hat dann irgendwann beschlossen, sie will wissen, was ist mit diesen Gebäuden eigentlich passiert? Und ist wirklich von Land zu Land, von Dorf zu Dorf gefahren. Und Hessen ist ja riesig. Und hat praktisch alle 10 Kilometer eine Synagoge gefunden. Die waren jetzt Ställe, Garagen, Tankstellen, Partyräume, alles Mögliche. Und hat dafür gesorgt, dass sie, er hat sie so ein Buch gemacht mit, wie sehen sie jetzt aus, wie sahen sie damals aus, wie viele Juden gab es in dem Dorf. Und so weiter. Und sehr viele Synagogen sind seitdem auch restauriert worden und wieder in Betrieb genommen. Nicht unbedingt von Juden, oft auch als Kulturzentren.
Sie sind, Frau Altaras, eine renommierte Schauspielerin, eine sehr gute Regisseurin und auch Autorin geworden. Wie sehr hat das Ihr Leben geprägt, dass auch dieses Interview zunächst mal beginnt mit der jüdischen Identität? Und nicht gleich beginnt mit dem Thema
Frau,
Schauspiel, Film. Ist das manchmal auch belastend, dass man als Jüdin...
Ich bin ja auch selber schuld. Also ich habe ja viele Jahre lang gesagt, ich sei Italienerin. Oder ich habe erzählt, ich bin im Zug geboren und musste alle Sprachen lernen, durch die der Zug fuhr. Es war ein Trans-Europa-Express und Leute haben mir geglaubt. Und irgendwann hatte ich dieses berühmte Outing. Und dann waren die Leute schon ein bisschen so, was, Jüdin, was soll denn das sein? Ich meine, die hatten gerade den Holocaust irgendwie hinter sich. Die hatten keine Lust, nochmal nächste Generation an Vorwürfen zu kriegen. Dann kommt einer und fängt schon wieder von vorne an. Würde ich mich jetzt auch nicht so freuen. Das habe ich aber gemacht. Und jetzt ist es so, es ist ein Teil von mir.
Ja.
Ist ein Teil von mir.
Haben Sie den Satz gesagt oder ordne ich den falsch zu, der da heißt, wer nicht in 5 Sprachen fliehen kann, ist kein Jude.
Ja, den habe ich gesagt.
Der ist von Ihnen.
Ja. Ja.
Inwieweit ist Judentum Identität?
Für mich absolut, 100%. Also ich gehe auch in die Synagoge, aber eigentlich vor allen Dingen, wenn ich mich entspannen will, weil ich verstehe kein Wort Hebräisch. Also die reden ja alle Hebräisch und die Männer machen da unten ein Riesenbrumborium und ich sitze oben, höre der Musik zu, herrlich. Aber eigentlich ist es mehr als Religiosität für mich Identität, also eigentlich.
Sie waren bei Peter Voss zu Gast in seiner Talksendung und Peter Voss hat über sich selber gesagt, er sei ein kirchentreuer Agnostiker. Würden Sie von sich sagen, Sie sind eine synagogentreue Agnostikerin? Also
ja, solche Begriffe, also Agnostiker passt ja mehr schon zu Herrn Voss als zu mir, so ein Begriff. Ne? Ich würde auch sagen, assimilierte Jüdin. Mhm. So waren die früher alle. in der jüdischen Schweiz. Das ist der Bayerische Platz in Berlin, wo ich auch wohne. Da ging
das heißt
man halt,
die jüdische Schweiz?
Ja, weil das ist sehr hügelig für Berlin, extrem hügelig, also vielleicht so eine Steigung von 0,002%. Und da wohnten viele assimilierte Juden und die gingen halt in die Synagoge ab und zu mal am Freitag und zu den hohen Feiertagen. Und ansonsten waren die wie alle anderen auch.
Befragt, ich fange nochmal mit der Heimat an, weil die Antwort sehr komisch ist. Befragt, was ist die Heimat? Sagten Sie, hör auf mit Heimat in einem anderen Interview. Ich kann mir vorstellen, Heimat ist der Kölner Karneval,
ja.
Mittagessen in New York oder besser noch in Italien und Konversation halten in New York. Das ist so ein Tag, wenn ich den ideal bauen dürfte, das wäre so ein Tag. Sie leben aber weder in Köln, noch in Italien, noch in New York, sondern in Berlin.
Ja.
Berlin zieht wieder erfreulicherweise wahnsinnig viele Menschen an aus Israel.
Ja, sehr viele, Israelis. Aus zwei Gründen. Einmal natürlich, weil Berlin interessant ist für sie, künstlerisch interessant. Ja. Aber einmal auch, weil es in Israel für sie nicht einfach ist zu leben. Es ist anstrengend, es ist gefährlich und sie halten es auch nicht mehr aus. Und ich habe auch gehört, dass sehr viele Juden versuchen, deutsche Pässe zu kriegen. Also die mobilisieren ihre toten Großmütter, um polnische Ausweise wiederzukommen, um wieder Europäer zu werden. Das ist ja eigentlich eine absurde Wendung der Geschichte. Das ist auch...
Darüber reden wir nach dem ersten Musikstück. Es ist guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Adriana Altaras ist bei uns zu Gast, dass unser Gast sich drei Musikstücke aussucht. Und das erste Musikstück ist von Renzo Arbore.
Arbore.
Erzählen Sie bitte nur kurz, warum wir uns das anhören dürfen. Welche Rolle spielt es in Ihrem Leben?
Ich habe diese Musik übrigens das erste Mal in einem Lokal hier in Hamburg gehört. Ich kannte das Lied schon, aber nicht von Renzo Arbore. Das ist eine superschnelle Version. Es ist eine napoletanische Tarantella. Es ist wahnsinnig schnell, humorvoll und sehr witzig.
Cosa Regina, Cosa Regina.
Welche Rolle spielt die Familie für Sie?
Eine riesige Rolle. In allen Variationen. Also es spielen die lebendigen Familienmitglieder, also meine Kinder und mein westfälischer Mann. Und natürlich die Toten alle. Also alle spielen eine große Rolle.
Das ist interessant. Es gibt, das ist, glaube ich, die Dibuks.
Ja.
Das sind, helfen Sie mir, die Gespräche mit den bereits Verstorbenen.
Genau, die Seelen der Toten, die keine Ruhe finden und in einen Lebenden schlüpfen. So sagt es die Kabbalah.
Glauben Sie das?
Ach, Glauben, das ist gar keine Glaubensfrage, die machen das. Ja. Also ich meine, ich habe dauernd das Gefühl, dass sie noch ein Teil sind meiner Geschichte und das stimmt ja auch.
Darf ich es mir so vorstellen, wenn Sie alleine zu Hause sind?
Dass ich einen Psychiater brauche.
So weit würde ich nicht gehen wollen, aber dass sie, sagen wir mal, laut mit ihrer Mutter, ihrer verstorbenen Mutter oder laut mit ihrem verstorbenen Vater auch im Gespräch sind?
Nein. So dürfen Sie sich nicht vorstellen, sondern eher so, es läuft eine Musik, Saracina, und mein Vater sagt, hast du gut ausgesucht. Also Neapel ist überhaupt die beste Stadt, fahr doch mal demnächst wieder hin.
Ach, so. Der Vater gibt aus dem
Jenseits
Empfehlungen,
ja.
Reiseempfehlungen.
Ja, Reiseempfehlungen. Nein, es ist eher sowas, man hat doch von allen etwas. Ich habe von allen meinen Verwandten etwas geerbt. Also Sie haben ja am Anfang gesagt, ich habe von allem ein bisschen zu viel, ne? Also nicht zu viel, aber ich habe zu viel. Zu viele Heimaten. Es gibt wahrscheinlich nicht mal ein Plural von Heimat. Okay, also ich habe trotzdem zu viele Heimaten. Ich habe zu viele Sprachen. Und ich habe eben viele Tote, die mir viele mitgeben.
Aber Sie haben nur einen Ehemann.
Ja, der ist aber, der zählt für drei, weil er ist Westfale. Und das ist ja praktisch die Steigerung des Deutschen.
Ihr habt gerade geheiratet.
8. Mai, Kriegsende.
Nachdem ihr aber wie lange bereits zusammen wart?
27 Jahre.
Das heißt, der jüdische Familienvorstand Altaras,
ja,
hat doch so viel Anziehungskraft noch auf den Ehemann, dass er nach 27 Jahren jüdischem Temperament und auch jüdischer Familie sagt, ich möchte jetzt das nochmal legalisiert wissen.
Ja, und er hat auch noch genug Kraft, weil stellen Sie sich mal vor, als Nicht-Jude in einer jüdischen Enklave zu sein, ist sehr viel anstrengender als die kleine jüdische Minderheit im deutschen Staat. Das kann ich Ihnen aber sagen. Also er hatte keinen Honigschlecken 27 Jahre.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Deutscher.
Ja.
Und wenn ich richtig informiert bin, heißt es deshalb so, weil Ihr Sohn den eigenen Vater so genannt hat.
Ja, der hat perfiderweise einfach ihn Deutscher genannt, damit er in der Pubertät auf jeden Fall weiter oben ist und die Schuldgefühle des Vaters aus dem Tätervolk, er als Sohn von Juden, ne, einer Jüdin, missbraucht, benutzt. Ne, und er weit oben ist und der Vater unten. Also diese Pubertätskonflikte hat er auch noch zu jüdisch-deutschen Konflikten gemacht.
Würden Sie in Zeiten wie diesen mit einer Kippa, also mit einer jüdischen Kappe, durch die Straßen gehen?
Nein, würde ich nicht machen. Ich bin nicht ein Fan von Orthodoxie jeder Art. Ich mag auch kein Verschleiern sein. Ich mag das nicht. Ich mag die Zeichen der strengen Religiosität nach außen, mag ich nicht. Und dass manche das als Provokation empfinden, das sieht man ja.
Gleichzeitig nimmt aber jüdisches Leben in Berlin wieder zu.
Ist ja auch schön, aber ich würde trotzdem nicht mit der Kippa rumlaufen. Ich finde, das ist einfach, ich weiß, dass viele sagen, das muss möglich sein. Mhm. Ja, klar, muss möglich sein, ich würde es trotzdem nicht tun.
Kann man sagen, dass das jüdische Leben in Berlin, wo ja von der orthodoxen Juden bis assimilierte Juden in friedlicher Koexistenz wieder leben, kann man sagen, dass es so in die Richtung wieder geht, die das jüdische Leben in Berlin hatte, bevor Hitler kam?
Ja, es wäre schön, wäre es, aber ich glaube, das wird nicht mehr passieren, weil das geht nicht. Das kriegt man nicht wieder hin. Erstmal zahlenmäßig wird es nie mehr so sein. Das kann man nicht wieder kriegen. Nee, das glaube ich nicht.
Ein Kind mit dieser Geschichte, also die kleine Adriana Altaras, hat das ja irgendwie in der DNA oder in die DNA, ja, mitbekommen, die Bedrohung der Juden ausgesetzt waren, auch die Angst vielleicht der Eltern, die überspielt war. Welche Rolle spielt vor diesem Hintergrund Musik? War die Musik eine Flucht? War die Musik eine Heimat?
Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber Musik war immer eine große Beruhigung. Mein Vater hat Opern gehört, sehr, sehr laut, am liebsten Sonntag früh, wenn man aus der Disco kam. Also am Wochenende war ich oft bei meinen Eltern. Musik gab es immer, nicht nur Opern, auch die 60er Jahre, 70er Jahre und eben später meine Musik. Mhm. Jetzt inszeniere ich Opern und der schönste Moment ist, wenn das Orchester kommt. Und dann alles, was man geprobt hat, mit dem Orchester hören kann, das können Sie sich nicht vorstellen, wie schön das ist.
Gehen wir nochmal zurück, bevor wir auf die Oper und auch auf die Operette kommen. Was war Ihre Musik? Also gab es eine Musik, mit der Sie gegen, also in der Pubertät, wenn man aus der Disco kam, gegen die Musik des Vaters opponiert hat?
Ja, also ich habe sehr viel, ich habe angefangen mit Elton John, was mein Mann peinlich findet, aber das ist mir egal. Und dann habe ich viel Dire Straits gehört, Simon & Garfunkel und später eben Prince. Und Prince war mein Bestes, mein Größtes, mein Liebstes.
Nicht durch Zufall haben wir ihn da. Girls and Boys. War Prince also im Grunde der Anfang, der Soundtrack fürs Erwachsenenleben oder der Einstieg?
Es ist ähnlich wie Saracina vorhin, ja, dieses napolitanische Stück, so wahnsinnig gut tanzbar. Und ich tanze so wahnsinnig gerne. Girls and Boys.
Mama, girls and boys. eigentlich Schauspielerin, eigentlich in New York zur Schauspielerin ausgebildet worden, tolle Filme gemacht, große Filme gemacht, in großen Filmen mitgespielt und dennoch jetzt Regisseurin. Frau Altaras, Sie haben gesagt, Adriana, als Jude darf ich Witze machen, die ein Nicht-Jude nicht machen darf. Und Sie haben gesagt, der Vorteil bei der Regisseurin ist, man kann besetzen und besetzen ist besser als besetzt zu werden. Ist das so ein Witz?
Ja, es ist auch die Wahrheit. Mhm. Schauspielerinnen.
Also auch in der Doppelbedeutung?
Ja, absolut.
Ja.
In der ganzen, also siehe Polen, siehe geht Polen, der Text weiter. Also es ist ja so, als Schauspielerin, und dann wird man auch noch älter, es passiert in den, kommt in den besten Familien vor, und dann kriegst du immer weniger Rollen und ich bin ungeduldig und dann soll ich warten, bis mich jemand besetzt und so. Und dann habe ich gedacht, nee, also da, in der Zeit inszeniere ich, also da mache ich was. Und dann habe ich angefangen zu inszenieren. Das hat mir so einen Spaß gemacht und dann wurde das immer mehr.
Ich zitiere Sie. Ich bin nicht sehr geduldig. Mir ist schnell langweilig. Es muss schon immer etwas passieren. Wenn nichts los ist, dann lasse ich mir echt was einfallen.
Stimmt.
So ist es.
Ich hätte es nicht besser sagen können.
Operette ist Anarchie, sagen Sie. Wir kommen gleich zur Oper. Aber Sie haben auch Operette inszeniert in Kiel, zum Beispiel die lustigen Weiber von Windsor.
Ja.
Von Otto Nicolai. Warum ist Operette Anarchie? Helfen Sie mir.
Also am meisten kann man das sehen bei Offenbach. Da gibt es zum Beispiel Stücke, da gibt es eins in Pariser Leben, das heißt Das Loch. Und dann singen alle völlig abstruse Dinge, die so komisch und so anarchisch sind, wie es in einem normalen Fluss einer Oper gar nicht sein kann. Ich meine, die Textbücher von Opern sind auch Hanebüchen. Also da muss man sich schon sehr zusammennehmen, um das alles zu glauben. Aber bei der Operette gibt es eine Überhöhung, eine Temposteigerung, speziell bei Offenbach, sodass das Ganze wirklich sehr anarchisch wird, sehr albern auch.
Bei den lustigen Weibern von Windsor, ich habe mich ein bisschen eingelesen, hat ein Mann zwei Frauen.
Ja, das ist die Falstaff-Geschichte. Er schickt dann beide einen Brief, dass er sie treffen will und die legen ihn dann rein.
Und dann passiert das, was der Mann, der für sich selber in Anspruch nimmt, ich darf zwei Frauen haben, was ja ohnehin natürlich moralisch verwerflich ist.
Wissen wir.
Die beiden treffen sich dann und verbünden sich gegen den Ehemann und den Liebhaber.
Genau, und werfen ihn in einen Wäschekorb. Das ist die alte Falstaff-Geschichte. Und das ist herrlich, weil was da alles passiert und wie dann der eigene Ehemann eifersüchtig ist da einen, weil er das nicht glaubt und wie der dicke Falstaff im Wäschekorb landet. Da ist schon eine Menge los und das ist nicht nur platt. Das ist sehr verspielt. Und ich finde immer noch und offenbar allen voran, das ist die Königsdisziplin, die Operette, weil es ist doch so, wenn man eine Oper inszeniert und es ist schrecklich traurig, sitzen unten im Saal die Leute und es ist still. Aber du weißt nicht, schlafen
die? Ja,
eine
mag schlafen, ja.
Sind die tot? Aber bei der Operette hörst du, ob sie lachen oder nicht. Fertig. Du hast sofort die Bescheinigung, ob es lustig ist.
Naja, und bei Tosca ist es so, wir sprachen eben darüber, die Protagonisten sterben schnell.
Ja, pro Akt einer.
Man hat am Ende ein kleines Ensemble.
Niemand mehr da. Niemand mehr da. Chor nur im ersten Akt. Auch der ist schnell weg. Also so. Ich will jetzt nicht so lapidar reden. Jetzt habe ich gerade Verdi zum ersten Mal gemacht. Es war auch nicht einfach. Also Maskenball. Puh, wer liebt wen? Warum? Dann noch die Staatsfragen. Ist nicht einfach. Aber das Timing ist nicht so wichtig wie bei einer Operette.
Timing. Karate ist Timing. Ja. Ich habe den Eindruck, es gab ja früher in der Ausbildung von Filmstudenten spielte Boxen eine große Rolle, weil Boxen ist Timing und man kann dann, wenn man einen Boxkampf filmt, kann man sehr viel über Achsensprünge lernen und besser gesagt, die zu vermeiden.
Ja.
Ist am Ende die Entscheidung, Karate zu lernen und Karate auszuüben als Sportart, auch ein bisschen dem Wunsch geschuldet, mehr über Timing zu verstehen?
Ja, auch. Ich habe gedacht, wenn ich gut trainiere, dann bin ich so in der Kondition, ne, gut, dass ich dann auch gut weglaufen kann. Weil ich könnte nie einen 2-Zentner-Mann umlegen mit meinen Karate-Künsten. Dann müsste ich ja sagen, stellen Sie erstmal richtig hin. Ich muss mein Bein auch erst nach hinten geben und so. Also vergessen wir es. Aber trotzdem, wenn du es übst und zu früh zuschlägst, es klappt nicht. Weil dann merkt es der andere, es funktioniert nicht. Das Timing kann man auch im Karate üben, kann man aber überall immer üben.
Ja, aber Menschen, die eine Kampfsportart ausüben, ob das Fechten ist oder Judo oder Karate, sofern man jetzt Judo als Kampfsportart subsumieren darf, erzählen alle die es ausüben, folgenden Satz, man lernt, einen Raum zu betreten.
Absolut.
Also man lernt im Grunde die Gewalt zu verhindern, ja, weil der andere unter Umständen spürt, ist nicht die Körpersprache eines Opfers.
Ja, das hilft auf jeden Fall. Ich hatte nie Autoritätsprobleme. Also ich hab irgendwie eine gute, also ich bin nicht angegriffen worden bisher auf der Straße, so. Aber Karate hilft natürlich, das zu vermeiden. Deshalb finde ich das auch gut für Frauen.
Konversation in New York. Das war vorhin bei dem idealen Tagesablauf, der fing an beim Kölner Karneval.
Ja, als Funkelmariechen noch.
Als Funkelmariechen geht weiter Mittagessen in Italien und abends Konversation treiben in New York.
Viele Juden, viele Intellektuelle, ich kann es ja nicht mal richtig aussprechen, die ist mir nur ein bisschen üben. Viele intellektuelle Juden in New York, neue Witze, ich habe ja mal einen Mangel, ich habe aber gerade neun.
Erzähl.
Von Albert Wiederspiel, der ist hier Filmfestivaldirektor. Der geht so, der Mosche liegt im Bett, die Mutter kommt und sagt, Mosche, steh auf, du musst in die Synagoge. Nein, ich kann nicht, Mama, ich kann nicht. Aber warum nicht? Ich habe mindestens zwei Gründe, sagt Mosche. Erstens, ich mag die nicht und die mögen mich auch nicht. Sagt die Mutter, okay, aber du stehst trotzdem auf. Ich habe mindestens zwei Gründe. Erstens, du bist 54 und zweitens, du bist der Rabbiner.
Das erinnert mich ein bisschen an den Witz, der Schiffsbrüchige, der auf die Insel kommt.
Ja.
Wenn Sie bitte verlängern wollen.
Ein Schiffsbrüchiger kommt auf eine Insel und dann rettet man ihn nach 10 Jahren und sagt, zeigen Sie uns, wie Sie gelebt haben. Da sagt er, hier, das ist meine Hütte, das ist meine eine Synagoge, das ist die andere. Aber wieso zwei, Sie sind doch alleine. Ja, in die andere gehe ich nicht.
Ja. So zerstritten ist die jüdische Gemeinde mitunter.
Genau, das schafft man auch alleine.
Vertiefen wir gleich. New York war das Stichwort eben und Rod Stewart hat einen Song gemacht. Es ist guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass auch immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Heute ist Adriana Altares zu Gast und eine kleine Hommage an New York, ein Stück von Rod Stewart, geschrieben von Tom Waits, Downtown Train. You wave your hand and they scatter like words. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Wir haben uns, liebe Adriana Altares, die uns mit ihrem Besuch beehrt, wir haben uns eben ein paar Witze erzählt, oder besser gesagt, Sie haben dem Publikum wunderbare Witze erzählt. Darf man den Humor den Deutschen überlassen? Oder anders gesagt, es gibt den furchtbaren Satz, deutscher Humor ist wie holländisches Parfum.
Oh, das ist so gemein. Nein, es gibt wahnsinnig gute Witze und extrem humorvolle Menschen. Gerhard Polt ist ein Idol von mir.
Ist der deutsche Humor regional? Also Gerhard Polt ist ein Bayer.
Es gibt auch Hamburger. Ich glaube, es liegt daran, wenn man sich mehr über sich lustig macht als über die anderen. Dann wird der Humor immer besser.
Mit dem Verjagen und mit dem Umbringen der Juden ist auch das Verhältnis der Deutschen zur Unterhaltung gekippt, ist mein Eindruck. Große Unterhalter, große Conferenciers, große Regisseure, große Komponisten sind nach Hollywood gegangen, wenn sie nicht vergast worden sind. Haben Sie das Gefühl, dass Unterhaltung, aus meiner Sicht die Königsdisziplin, dass Unterhaltung eine Renaissance erfährt in Deutschland, dass es sich erholt?
Ja, es erholt sich und ich hoffe, dass es das tut. Und ich glaube nicht davon, dass man dann den Holocaust vergisst. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir lachen, gemeinsam lachen, in Variationen lachen, über uns vor allen Dingen lachen. Und regional, in Bayern wird vielleicht noch mehr dieser Humor gemacht, weil da die Unterschiede auch größer sind. Die Sprache allein schon hilft ja. Aber auch arm, reich, Frauen, Männer, Dorf, Land, Stadt. Also da gibt es viel, worüber man lachen kann. Je extremer eine Situation ist, desto mehr kann man lachen.
Ist Humor ohne Krise denkbar?
Schlechter. Je mehr Krise, desto mehr Witz nötig. Also davon weiß ich wirklich viel. Kenne ich mich aus.
Lassen Sie uns eine Weile über Israel sprechen.
Ja, schön.
Israel.
Kann ich schon mal rausgehen? Ich komme dann gleich wieder. Na gut. Also.
Warum wollen Sie rausgehen, wenn das
Die Politik, die israelische Siedlungspolitik ist eine Katastrophe. Da brauchen wir gar nicht lange zu diskutieren. Und da gibt es einiges, was verbesserungswürdig ist in
Aber
Israel.
Gehen Israel nicht auch die Gesprächspartner in der arabischen Welt aus? Also verlässliche Gesprächspartner? Ich finde immer,
ja. Ich will, Sie meinen, jeder, weil alle hier sind?
Ich will mich dazu durchaus bekennen. Ich finde immer, dass Israel inmitten von arabischen Ländern, die nicht demokratisch sind, die im Regelfall keine Gleichberechtigung von Mann und Frau haben, dass es immer noch ein demokratisches Bollwerk ist, das meine Werte vertritt.
Auf jeden Fall. Und es ist auch für mich immer noch in meinem Hinterkopf eine mögliche Zuflucht. Deshalb ist mein Verhältnis natürlich auch nochmal anders. Weil bei allem, was ich kritisiere, denke ich doch, oh, notfalls kann ich dahin. Das ist schon ein sehr ambivalenter Gedanke.
Wird Israel europäisch geprägt bleiben? So, das ist, ja,
das ist aber eine Frage, die wir uns auch stellen können. Ne? Ja. Wie hält man die europäischen Werte hoch? Das finde ich ja sehr, sehr wichtig und ein wichtiges Thema. Also, dass Frauen Platz haben. Überall, wo Frauen keinen guten Stand haben, das stimmt schon was nicht, finde ich. Und da gibt es so einige Messlatten, also die, an denen man gucken kann, wo stehen wir? Demokratie. Wie sieht die Demokratie da aus? Ja, wie ist das Verständnis? Also ich finde, die europäischen Werte müssen wir überall verteidigen. Hier, in Israel, in Amerika,
sind
überall.
Sind wir faul geworden, diese Werte zu verteidigen?
Ja, politisches Bewusstsein.
Zu selbstverständlich?
Als mein Sohn wirft mir das immer vor, dass wir zu wenig politische Diskussionen zu Hause haben.
Zu wenig Diskussionen im Hause Altaras. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, also wenn er da ist, diskutieren wir auf jeden Fall noch mehr und noch politischer. Ihn interessiert das, der kommt ganz aus seinem Großvater und der findet, dass wir zu wenig politische Diskussion zu Hause haben. Und ich glaube, dass das viel so ist.
Befürchten Sie, dass mit den vielen Menschen, die fliehen, ich vermeide das Wort Flüchtling, weil ich es kein glückliches Wort finde, aber Menschen, die fliehen müssen, die ihre Haut retten. Aber sie haben natürlich überwiegend einen muslimischen Hintergrund. Befürchten Sie, dass der Antisemitismus damit steigt, mit der, auch wenn es uns gelingt, diese vielen Menschen, was ich hoffe, zu integrieren?
Ja, sicher, weil das ist natürlich, es gibt ja da wildeste Verschwörungstheorien, was Israel, an was allen Israel schuld ist. Ich glaube aber nicht, dass wenn Israel sich wahnsinnig gut benehmen würde, es keinen Antisemitismus mehr gäbe. Also das, glaube ich, funktioniert so auch nicht. Deshalb denke ich, dass das Gespräch davon nötig ist. Ich habe gehört, dass Weihnachten Mitglieder der jüdischen Gemeinde Frenkelufer aus Berlin in die Flüchtlingsheime gegangen sind und mit den Leuten Weihnachten verbracht haben. Es war für beide Seiten, glaube ich, am Anfang erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Fand ich aber eine prima Idee. Die Christen waren beschäftigt, die Juden hatten frei, sind dahin. Und was ich gelesen habe, darüber hat mich sehr gerührt. Es ist möglich. Ich lasse mir weder Angst machen, noch habe ich Lust, woanders hinzugehen. Ich glaube, dass das hier lösbar ist.
Ich glaube, dass das auch lösbar ist. Also ich, in meinem Freundeskreis habe ich selbstverständlich keinen Antisemiten, weil alle die Menschen, auch Juden persönlich kennen, die wenigen Antisemiten, die ich kennengelernt habe, kannten im Regelfall keinen Juden in ihrem persönlichen Umfeld. Der dritte Song, den sich Adriana Altaras gewünscht hat, ist von den Comedian Harmonists. Ja. Warum denn der?
Ich habe das Stück einmal inszeniert über die Comedian Harmonists und ich habe überlegt, nehme ich ein Stück aus einer Oper, also aus Tosca, wie Siddharte oder so, und dann habe ich gedacht, nein, weil In einem kühlen Grund ist eines meiner Lieblingslieder, das habe ich schon ganz früh singen gelernt. Ich liebe die deutsche Sprache, ich liebe das deutsche Volkslied gut. Und ich finde, es gibt fast keine schönere Aufnahme als die von den Comedian Harmonists über das Lied.
In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad, mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnt hat. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnt hat.
Als das Lied eben lief, meine Damen und Herren, hat Adriana Altaras gesagt, ich weiß nicht, Herr Meyer-Burkhardt, ob ich das Lied mir getraut hätte auszusuchen vor Jahren, öffentlich zu spielen als eines meiner drei Lieblingslieder. Was hat den Wandel bewirkt?
Ich lasse zu, dass ich halt oft traurig bin und dass es Dinge gibt, die man nicht verändern und nicht lösen kann, dass sie traurig bleiben. Eben, dass es den Holocaust gab, dass die Comedian Harmonists ausgewandert sind, dass es sie nicht mehr gab nach dem Krieg. Und viele solche Sachen.
Margarete Mitscherlich hat den schönen Satz gesagt oder das Buch geschrieben, Die Unfähigkeit zu trauern, und hat in dem Buch den Satz, ich kriege nicht genau hin, aber gesagt, es verlangt ja niemand, dass er sich noch persönlich schuldig fühlt, wenn er persönlich schuldig nicht ist. Aber was man doch verlangen kann, ist einfach zu trauern über das, was passiert ist. Ist das Holocaust-Denkmal in Berlin ein angemessenes Bauwerk, das Trauern zu befördern?
Ach, keine Ahnung, ich stehe da jetzt nicht so drauf auf dieses Holocaust-Denkmal. Ich weiß, es ist Kunst und viele gehen dahin. Ich hätte das Geld genommen und hätte ein Krankenhaus gebaut für Folteropfer. Für mich ist das nicht so ein wichtiger Ort. Tut mir leid.
Die Frage ist ja ohne dies, kann ein Denkmal, wie gut gemeint es auch immer sein mag, mich wirklich inspirieren, daran zu denken? Ist ein Monument überfordert?
Ah ja, also das mit dem Erinnern und Gedenken ist ja sowieso mein Lieblingsthema. Was inspiriert einen? Was hilft so, dass die Leute freiwillig sich erinnern und dass man sie nicht zwingt zu erinnern? Das ist ein weites Feld. Das schaffen wir nicht in der kurzen Zeit, selbst wenn ich so schnell rede, wie ich das tue. Das ist ein großes Thema. Wie schaffen wir, dass unsere Kinder sich ohne Druck gerne erinnern.
Aber Sie beschäftigen sich ja sehr damit, was die Eltern an Sie weitergegeben haben und was Sie heute wiederum an Ihre Kinder weitergeben. Ja. Das ist ja ein Thema auch Ihrer Arbeit.
Ja, das beschäftigt mich.
Sie haben auch Zeit, es zu formulieren. Was meinen Sie?
Ich glaube, die Freiwilligkeit. Ich glaube, dass man den Jugendlichen die Chance geben soll, selber über die Dinge nachzudenken. Ich stelle mir immer vor, dass der Holocaust-Gedenktag im Bundestag von der Schulklasse gemacht wird. Die richtet den aus. Und das nächste Jahr eine andere Schulklasse. Also man übergibt es der nächsten Generation. Man kann ihnen helfen, aber sie sollten das in die Hand nehmen, die Verantwortung des Erinnerns.
Den Juden wird, man kann es verstehen, wird die Sorge klischeehaft zugesprochen. Es gibt einen wunderbaren Witz, das jüdische Telegramm.
Ja, das jüdische Telegramm. Macht dir schon mal Sorgen, Gründe folgen.
Ja. Und den Deutschen, den nicht-jüdischen Deutschen, wiederum wird die Angst zugesprochen als Klischee. Das Wort Angst hat sogar in die Umgangssprache Amerikas es geschafft, German Angst. Empfinden Sie das so, dass diese Klischees stimmen?
Also ich hätte von beiden etwas. Wahrscheinlich stimmen alle Klischees und stimmen auch nicht. Also Klischees sind langweilig. Aber man kann sie nehmen, wenn man Kabarett machen möchte. Klar, dann helfen die einem weiter. Für Komödie sind die immer gut.
Ja, aber es scheint doch an unserer jetzt deutschen Mentalität etwas Merkwürdiges zu sein. Wir leben in sicheren sozialen, mehr oder minder in sicheren sozialen Verabredungen. Und dennoch gibt es kein Land der EU, das so überversichert ist.
Ich glaube, die Schweizer sind auch sehr, sind die Schweizer
EU,
die Besten?
Aber nicht
ja, das
EU.
Ist nicht EU, genau. Ich hatte sonst gesagt, die Schweizer sind die besten Deutschen, was Angst betrifft und Sicherheit. Ja, die Angst. Wahrscheinlich. Ich meine, Freud hat ja auch viel an der Angst gehabt. Es gäbe gar nicht die ganzen Psychiater, wenn es die schöne Angst nicht gäbe. Herrlich.
Es gibt das jüdische Sprichwort, wie bringst du den lieben Gott zum Lachen, mach Zukunftspläne.
Zum Beispiel, genau.
Also haben andere Nationen vielleicht ein größeres Talent, das Leben geschehen zu lassen. Hilde Domin, die wunderbare deutsche Dichterin, hat gesagt, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug.
Ja, das ist sicherlich nicht das, was der Deutsche als erstes denkt. Nein. Das stimmt natürlich. Und die Italiener, die essen nicht, um zu leben, sondern die leben, um zu essen. Also natürlich, da gibt es ganz viel und von allem ist etwas Wahres daran. Sie fragen mich ja eigentlich, soll man weniger Angst haben? Ne? Und ich würde sagen, ja. Also wirklich, Angst fressen Seele auf, siehe Fassbinder. Kann man haben, Angst ist Zeitverschwendung. Wozu? Bringt einem ja nicht weiter.
Amara Terra Mia. Ein Stück, das Sie gerade hier proben. Es ist eine Gemeinschaftsproduktion der Ruhrfestspiele Recklinghausen, des St. Pauli Theaters und helfen Sie mir, ich spreche nicht Italienisch, Castel Nuovo.
Del Baradenga in der Toskana, bei Siena.
Und das ist ein Theaterstück, was zunächst bei den Ruhrfestspielen aufgeführt wird und dann im April, glaube ich, nach Hamburg kommt.
Wann es genau kommt, weiß ich nicht, aber es geht um die Zeit, als die Olivenbäume eingefroren sind, La Grande Gelata. Die Italiener sind emigriert nach Wolfsburg. Die Häuser standen leer, die Deutschen sind nach Italien. Und wie ging es diesen Gastarbeitern? Was war mit denen? Wie haben die gelebt? Und es jährt sich jetzt. Und dazu machen wir dieses Theaterstück.
Und wie ging es diesen Gastarbeitern, die wir wunderbarer Weise integriert haben? Ich möchte mir Deutschland ohne italienische Restaurants nicht mehr vorstellen. Eben. Und ich muss sagen, ich kenne auch einige sehr gute syrische Restaurants. Über die Küche und über den Magen gelingt Integration noch ganz gut.
Musik und Essen, ja. Bin ich ganz sicher.
Wie ging es den italienischen Gastarbeitern?
Naja, am Anfang waren sie ja Spaghettifresser und wehrten sich mit Du Kartoffelfresser. Aber es ging ihnen schlecht, sie hatten großes Heimweh und sie sind aber ganz viel nicht mehr zurückgegangen, sondern sind hier geblieben. Mhm. Und wir erzählen die Geschichte anhand zwei Schwestern. Die eine ist in Italien aufgewachsen, die andere in Deutschland. Welche hatte das bessere Leben, das richtigere Leben?
Wenn Sie, meine Damen und Herren, Adriana Altaris, die dankenswerterweise heute bei Maya Burkhardts Frauengeschichten zu Gast ist, also erleben wollen, gehen Sie in das St. Pauli Theater oder Sie können noch ein Buch kaufen. Es kommen die Kolumnenbände raus mit wunderbaren Titeln. Das Meer und ich waren im besten Alter.
Ja.
Und, helfen Sie mir, der andere? Wir trafen uns gerne auf dünnem Eis. Wann dürfen wir?
Ich schätze mal Frühling 2017, wenn wir es nicht im Herbst 2016 schon schaffen.
Und in den Kolumnenbänden steht nun was?
Es steht, meine Alltagsgeschichten sind oft sehr politisch, weil viel passiert im Alltag, Politisches, unterhaltsam. Viele sind schon erschienen bei Zeit Online oder keine Ahnung und etliche sind neu.
Und dann tritt die Regisseurin auch wieder in Aktion.
Ja, mir ist nicht langweilig. In Kassel Entführung, Premiere Ende Juni.
Die
Entführung aus dem Sarai. Mozart, mein Lieber. Mozart.
Ist jetzt, das will ich abschließend doch noch wissen, das frage ich mich immer, wenn ich in eine Oper gehe und gelegentlich tue ich das. Die Geschichte ist ja hinreichend bekannt.
Ja.
Gibt es so viele Ideen immer noch in der Regie, dass ich es neu interpretiere? Das betrifft ja das Sprechtheater in gleicher Weise.
Das versucht man ja dauernd. Eben. Aber auch wenn man Songs covert.
Ja.
Jeder denkt, oh, ich habe die neueste Idee, das muss ich unbedingt den anderen erzählen. Und dann macht man es. Funktioniert Kunst.
Was interessiert Adriana Altaris jetzt im Besonderen an der Entführung aus dem Serail? Welche Figur, welche Situation, warum?
Es ist ja eine recht moderne Geschichte, ne? Serai, Frauen da, dürfen sie da sein, dürfen sie da nicht sein, sind sie entführt oder nicht? Was machen sie daraus? Ist eine Komödie, ist ein Lustspiel mit gnadenlos guter Musik. Und die Musik ist mindestens so 50% so gut wie die Geschichte.
Meine Damen und Herren, ich freue mich. Zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten war Adriana Altaris. Für alles, was Sie tun, als Autorin, als Regisseurin, als Schauspielerin, ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Erfolg und stecken Sie die Menschheit weiterhin mit so viel guter Laune und mit so viel klugen Beobachtungen und klugen Sätzen an. Dankeschön.
Dankeschön, Hubertus.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.